Hallo Podcast, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt, diesen Podcast bewertet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge.
Herzlich willkommen, Freunde, wir sind zurück. Wie Erik, Herr Trümmerbruch, das so gerne beschreibt, aus dem Loch melden wir uns wieder zu einer weiteren Folge hier auf Kick and Talk. Wenn ihr uns nicht kennt, ja, der Esel stellt sich zuerst vor, meinerseits Ahmed. Dann haben wir Mr., ich verliere schon zweimal in der neuen Bundesliga-Saison, Herr Werderaner Erik Wöll. Und ich weiß nicht, Zweitliga-Fußball und dann nochmal verlieren, Schalke, ich weiß nicht, Niklas, du hast eigentlich keinen Redebedarf.
Nee. Beziehungsweise ich habe einen hohen Redebedarf, aber es...
Ja, nee, Mitspracherecht ist nicht. Ja, das macht's gut, dass ich wirklich hier, wie gesagt, keinen Verein habe, ne? Weil dann kann ich immer auf andere zeigen, aber ich fühle mich nie wirklich schlecht. So ungefähr.
Das stimmt. Aber unsere schwammigen Expertisen werdet ihr zu den anderen Teams auch gerne hören. Also hatet uns. Die Hertha-Bubble ist ja eh gegen uns schon längst.
Ja, wir haben gedacht, ey, wenn wir schon auf die Finger mit Hertha, auf Hertha zeigen, dann müssen wir jetzt auch mal kurz auf Schalke zeigen, weil das auf zweite Bundesliga läuft. Naja, aber zuerst natürlich der letzte Bundesliga-Spieltag, Spieltag Numero 2. Und da hat Erik gesagt, wir müssen ein Spiel skippen. Willst du nochmal sagen, welches?
Nee, aber ja, die Zuhörer können sich schon denken,
H hoch 2.
Also ich glaube, wenn man eine Statistik macht, ich glaube, das Spiel hat noch weniger Einschaltquote als Hoffenheim gegen Wolfsburg oder sowas.
Aber ich fühle mich gerade schlecht. Warum habe ich unbedingt die Highlights dieses Spiels gesehen?
Weil vielleicht ein direkter, Szenerie war es eigentlich spannend, weil Heidenheim ja 2-0 geführt hat. Ja. Verschossene Elfmeter, die hätten auch 3-0 führen können. Ja. Und ja,
ich fand es bitter halt, dass man so ein Spiel so abgibt und dann nochmal gegen Ende quasi mit der Entscheidung schon bitter.
Ja, den aber, ging halt die Luft aus. Also,
direkt kann man kurz festhalten, es gab da irgendein Jubiläum zu feiern beim Heidenheim-Spiel.
Ja, die ersten Tore für Heidenheim in der Bundesliga, würde ich jetzt mal so sagen. Ey, also,
Klipp, vielleicht auch
und
noch
da waren, und da waren für alle Kenner ein Bremer und ein Schalker für zuständig. Jawohl.
Sieh eine an. Überall, aber nicht bei Bremen und Schalke. So, wir gehen zurück zu der Mannschaft, die eine große Klappe hatte, VfB Stuttgart.
Ja, Freitagabend würde ich mal sagen. Aber auch da, ich habe das ja geschrieben, grundsätzlich würde ich jetzt mal so sagen, ohne den Nübelpatzer würdest du es vielleicht ein bisschen enger machen, das Spiel. Wobei ich da auch sagen muss, es geht
nicht. Ich wollte gerade hinzufügen, sorry, dass ich dich unterbreche, das Spiel war sehr gut.
Ja, also die erste Halbzeit war wunderbar. Es hatte
was. Ja. Aber was den Unterschied macht, und das haben wir manchmal auch im internationalen Geschäft, das sehen wir, Mannschaften, die wirklich effizient sind und Mannschaften, die dann auch wirklich ins Rollen kommen, weil du brauchst dann ja ein Momentum und so weiter und so fort, die können dich killen. Innerhalb 15 Minuten kannst du das Spiel abgeben. So, ja. So einfach ist es. Und das ist genau beim VfB Stuttgart entstanden. Die haben richtig guten Fußball gespielt, aber dann reicht schon für eine Mannschaft wie RB Leipzig mit den Spielern, die sie haben. Ich meine, Olmo seinen Schuss, Annahme, Drehen, Schuss, linkes Eck unten, was soll da nübeln? Das sind halt so die Momente. Aber man kann eins sagen, ich fand trotz der Niederlage jetzt 5-1 den Saisonstart der Stuttgarter richtig gut.
Definitiv. Ja, ich würde mal sagen, 3 gute Halbzeiten hatten sie. In einer sind sie halt komplett eingebrochen. Nochmal zu dem 1-1, also ich würde es ja auch nicht hundertprozentig auf Nübel schieben, der Rückpass von Zagadou ist halt auch schon Quatsch vorher in der Staffel, wenn du so hoch angelaufen wirst.
Ich hasse es, dass die Torhüter immer so lange brauchen, schieß dir doch einfach
ja,
weg,
ja.
Was überlegst du dir so lange?
Ja, ich krieg da auch jedes Mal Herzkasperl, wenn ich sowas sehe, gerade wenn halt mein Team vor allem spielt, aber das, ich kann das auch nicht verstehen, aber was danach dann halt Leipzig gemacht hat, ist halt nochmal vom anderen Stern. Und ja, letztendlich ist es in Summe trotzdem bitter, dass du dich jetzt im zweiten Spiel dann von einer guten Halbzeit von Leipzig so abschießen lässt, dann hinten raus. Ja, jetzt hast du aus einer Plus-5-Bilanz von Spieltag 1 nur noch eine Plus-1-Bilanz gemacht. Ist auch nicht vielen Vereinen gelungen, den ersten 12 Spielen. Aber ich denke, ja, das letzte Woche war jetzt ein Beispiel in eine Extreme und das Leipziger Spiel war jetzt nur in einer Halbzeit das andere Extreme, was man halt bekommen hat gegen einen sehr, sehr effektiven Gegner. Aber wie gesagt, ich glaube wirklich, der 1-1-Treffer war so der Dosenöffner für Leipzig und dann haben die halt mit voller Kapelle draufgehauen und dann.
Dosenöffner, was für ein geniales Wortspiel hier.
Ist mir selber gerade nicht eingefallen, aber stimmt.
Ja, so ungefähr. Ja, gutes Spiel. Da sagen wir auf jeden Fall Glückwunsch. Bin mal gespannt, wie es jetzt in den nächsten Spielen aussieht. Ich glaube, wir können rübergehen zu Union. Ich meine, das, was Gosens, ein guter Start, aber allgemein die Union der Mannschaft. Niklas, du warst vorher nicht da. Erik und ich haben gemeint, vielleicht sogar die Mannschaft des letzten Jahrzehnts. So, ich habe jetzt in den letzten 10 Jahren nicht wirklich so eine Mannschaft erlebt, die erstmal so einen Aufstieg hatte und dann aber sich so etabliert. Oder können wir allgemein in der Bundesliga sagen, ey, also das hat man nicht alle Tage, bitte, dass man wirklich so sein Geschäft gut macht und solche Spieler anzieht wie Robin Gosens. Ich meine, der hätte überall spielen können, sorry, das ist Fact. Aber entscheidet sich vor Union oder dann sowas und dann bist du nach 2 Spieltagen weiterhin bei 3 Punkte und das ist auch nicht jedem gelungen. Dortmund ist bei 4. Mal schauen, wer die nächsten Spieltage immer noch ungeschlagen bleibt. Was sagst du zum Spiel, Niklas?
Ja, es war für mich so ein Spiel, wo natürlich im Voraus eigentlich die Favoritenrolle schon recht klar verteilt war. Was dann aber zwischendurch doch wieder so ein bisschen für Spannung gesorgt hatte, war halt nach dem Platzverweis gegen Aaronson und dann dem Ausgleich von Darmstadt, wo die dann in Überzahl waren, wo man kurz gedacht hat, okay, mal schauen. Aber es war unterm Strich am Ende des Tages ein absolut verdienter und vor allem ein souveräner Sieg von Union Berlin, den sie sich auf jeden Fall am Ende verdient haben. Man hatte immer so ein bisschen das Gefühl, immer dann, wenn Darmstadt ein Ticken stärker geworden ist, konnte Union aber immer gleich nachlegen und konnte immer noch einmal einen draufsetzen. Deswegen, ja, für mich, ja, eine absolut souveräne Vorstellung von Union und ein Saisonstart, der natürlich damit exzellent gelungen ist. Ich bin gespannt, ob das so weitergeht in der Form, wie es jetzt eben bisher war, aber ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen, vorne mit Hallo.
Das nächste Spiel wäre zum Beispiel ja gegen RB Leipzig, kurz vor der Länderspielpause, was sicherlich dann nochmal ein riesengroßes Ausrufezeichen wäre, wenn man da 3 Punkte holt.
Ja, definitiv. Wie gesagt, mit Behrens haben sie momentan vorne drin einen Stürmer, der eben einfach immer für ein Tor gut ist. Jetzt haben sie mit Gosens den Top-Einstand gehabt hat. Sie haben nach wie vor die stabile Defensive, die sie auch in der letzten Saison schon hatten. Und selbst ein Ausfall von Khedira, den ich am Anfang gedacht habe, oh, mal gucken, ob man das verschmerzen kann, jetzt so gerade zum Saisonstart. Mit Alex Kral wunderbar ausgefüllt. Also Union einfach, ja, du hast es eben schon gesagt, eine Mannschaft, die in den letzten Jahren einfach wahnsinnig gute Arbeit geleistet hat, die inzwischen eine super stabile Bundesliga-Mannschaft ist und eben mehr als das eben auch immer wieder in den internationalen Plätzen jetzt ist und ganz oben anklopft an den Champions-League-Plätzen und gegen Leipzig nächste Woche ist schon ein erstes Kracherspiel, wo man ja sagen muss, ja, Leipzig gegen Leverkusen am Ende knapp verloren, gegen Stuttgart in der ersten Hälfte nicht überzeugt, aber was für eine Qualität in der Mannschaft steckt, hat man eben dann in der zweiten Halbzeit schon gesehen und auch im Supercup gegen die Bayern. Das heißt, für mich ist das auf jeden Fall ein absolutes Topspiel und ich bin mir sicher, dass da auch viele Tore fallen werden.
Yes, yes, yes. Ich würde sagen, wir blicken mal rüber auf eine Mannschaft, die vielleicht noch ein bisschen in die Kritik gekommen ist. Das kleine Derby Bochum gegen Borussia Dortmund endet mit 1:1. Die Frage, die sich vielleicht jetzt viele gestellt haben und wenn man auch so ein bisschen in die Social-Media-Kanäle schaut, die Bochumer Fans sind ja ein bisschen immer so sehr hysterisch. Ne? Also wenn es jetzt 2-3 Spiele nicht klappt, dann drehen sie komplett durch. Ich kann es aber auch ein bisschen verstehen, weil der Start, der war nicht unbedingt souverän, 1-0 gegen Köln, so irgendwie. Wenn das jetzt das 1-1 gegen Bochum, im nächsten Spiel hast du Heidenheim zu Hause, wenn da jetzt auch kein souveräner Sieg rüberkommt, das ist dann schon etwas komisch. Aber gibt es Gründe, woran man das jetzt festlegen kann, warum Borussia Dortmund so jetzt in die neue Saison gestartet ist?
Ganz einfach. Also, wenn ich mir jetzt mal die Saison letztes Jahr angucke, sind sie innig gestartet. Da haben sie, glaube ich, auch im ersten Spiel gegen Leverkusen mit Ach und Krach 1-0 gewonnen. Und im zweiten Spiel war das auch ein Erfolg in Freiburg, wo man auch nicht weiß, wie sie es gewonnen haben. Und dann dachte man auch, oh, BVB spielt jetzt keinen guten Fußball, aber holen trotzdem die Punkte. Und dann hat ja Niklas immer gesagt, genau so muss es sein. Aber spielerisch war das einfach nichts. Und am dritten Spiel, da hatten sie dann dieses Sensationsspiel aus meiner Sicht gegen Bremen natürlich. Und dann fing das so schwankend dann gefühlt an. Und dieses Jahr muss ich halt einfach sagen, merkt man auch, dass man halt bezüglich der Sechserposition, auch wenn du jetzt Emre Can als Kapitän hast, aber das, man, es kommt halt einfach nichts aus dem Mittelfeld raus. Der Spielaufbau ist genau das, was man eigentlich hätte zur Transferzeit jetzt ändern müssen, mit einem spielstarken, offensiv denkenden Sechser, Achter, wie das Bellingham auch in der Funktion gemacht hat. Und da habe ich heute bei Sky Sport News den ganz spannenden Vergleich eigentlich gesehen zwischen West Ham und zwischen Dortmund, wie die das angegangen sind in Sachen Transfers. Dortmund hat sich jetzt versucht, das mit Sabitzer, Metscher und jetzt holen sie vorne wahrscheinlich Berisha oder Demirovic, keine Ahnung, steht er jetzt noch aus, wenn sie als Stürmer holen, als Backup, weil Moukoko schwankt ja auch noch aktuell mit seinen Leistungen, nachdem er jetzt den neuen Vertrag bekommen hat. Ja, und West Ham hingegen hat die letzten 1,5 Wochen einfach Edson Alvarez für 30 Millionen, glaube ich, einkassiert, an dem Dortmund dran war. Kudos, ein Offensivmann, der komplett ein Kreativspieler ist im Mittelfeld. Ward-Prowse, der die Achterrolle besetzt und das alles im Gesamtpaket auch so roundabout um die Summe, was Rice reingeholt hat. Also ich will jetzt nicht damit sagen, dass Dortmund da auf Sparkurs unterwegs war, aber wenn jetzt so Namen genannt werden wie Medja, wie Berisha, da bedient man sich zu sehr in der Bundesliga und ich glaube, da könnte in Sachen Transferpolitik Kehl die nächsten Wochen nochmal ein bisschen Gegenwind bekommen, finde ich. Aber beim Bochum-Spiel, nochmal darauf zurückzukommen, hast du halt einfach gemerkt, dass aus dem Mittelfeld viel zu wenige Ideen nach vorne gehen. Du musst Dortmund 1:1 pressen, 1:1 Zweikämpfe gehen, dann haben die keine Chance. Dann setzen die kaum Nadelstiche. Und dazu finde ich halt das Spielsystem von Dortmund viel zu simpel, weil Emre Can ist jetzt nicht so der Taktgeber, der ist eher der Spielzerstörer gegen den Ball. Aber nach vorne hin, finde ich halt, ist das wirklich mau und da musst du halt einfach so Leute wie Sabitzer rausnehmen und dann kriegen mal ein Adeyemi oder so kaum eine Chance nach vorne irgendwie Tore zu machen und das 1:1, wir müssen es ehrlich sagen, war ja, oder ja, das Tor von Bochum war ja auch relativ lucky in der Entstehung, ja, aber das 1:1 von Malen, also da sah ja Riemann auch nicht unbedingt gerade gut aus, war gefühlt sein monatlicher Bock, den er ab und zu mal hat. Ansonsten ist er auf der Linie ja eigentlich schon ganz gut. Aber ja, wenn dann halt so einen Punkt nur holst gegen Bochum, das muss jetzt wirklich mal am Freitag, glaube ich, direkt wieder, spielen sie, glaube ich, gegen Heidenheim. Da muss das auf jeden Fall besser gemacht werden, weil auf dem Papier, wie gesagt, hattest du jetzt Köln, Bochum und jetzt Heidenheim, wo du jetzt einfach noch gesehen hast, dass die spielerische Idee irgendwie, oh, ich weiß nicht, also ich sehe jetzt keinen Vergleich zu der Rückrunde, dass da das genauso werden kann wie jetzt. Also ich weiß nicht, was Niklas dazu sagt, aber für mich schwimmt das Mittelfeld halt einfach komplett und da war einfach Bellingham letztes Jahr die One-Man-Show.
Ja, das muss man aber auch wirklich sagen. Ich meine, auch Rafael Guerrero darf man nicht vergessen, ja, hat letztes Jahr seinen Impact im Mittelfeld gehabt. Und wenn ja zwei Spieler diesen Club dann verlassen im Sommer, entsteht halt so ein Loch und die musst du erstmal dann wirklich stopfen und das ist nicht so einfach. Und dann wir wissen es ja.
Dann hast du das große Problem halt noch im Winter, ist Afrika Cup. Benze Baini ist weg mit Algerien, Alea vorne ist weg. Die beiden Neuzugänge, die jetzt erst, Alea ist jetzt ein halber Neuzugang, sage ich jetzt mal, aber die sind ja schon wichtige Stützen und wenn die jetzt 1,5 Monate raus sind, die musst du halt auch erstmal ersetzen. Und Moukoko ist aktuell nicht in der Rolle. Adeyemi und Malen machen auch nicht alle Spiele. Also ich sehe da wirklich einfach echt Gefahr drin, dass das vielleicht für Dortmund echt ein hartes Jahr wird, wie wir es prophezeit haben.
Man kann aber eins sagen, ich freue mich für Malen, für Donjen Malen, dass er wirklich jetzt sich hier so durchsetzt in so schwierigen Zeiten. So der kleine Lichtblick bei Borussia Dortmund. Man kann vielleicht auch Brandt noch mit reinnehmen, so die Spieler, die momentan auch wirklich gute Leistung zeigen, aber Donjen Malen speziell jetzt die beiden Tore. Ja, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich will jetzt nicht irgendwie die gleichen Fragen oder sowas dir stellen, Niklas. Also, wenn es da jetzt irgendwas noch gibt zu Dortmund ansonsten, ich meine, wir haben jetzt das meiste gesagt, es ist auch jetzt nur der zweite Spieltag, man muss ja abwarten, so der große Kracher für Borussia Dortmund kam ja noch nicht. Von daher würde ich jetzt auch persönlich meine Aussagen eher noch so, ja, abwartend, mal schauen, wie es aussieht. Wie gesagt, Heidenheim, danach Freiburg, also das wird interessant, Wolfsburg, Hoffenheim, also die haben jetzt nicht unbedingt die schwersten Spiele vor sich. Wo habe ich mich freue? Siebter Spieltag Union Berlin, Dortmund, das wird geil. Das sind so die direkten Duelle und dann im November, meine ich, genau, gegen Bayern München Anfang November, das wäre auch so ein Topspiel, wo sie sich dann direkt mal zeigen können.
Aber lass doch Niklas nochmal kurz seinen Senf dazu geben, weil ich finde es eigentlich echt spannend, weil es gab ja in der Woche ja auch noch so ein paar Themen beim BVB, die jetzt da anstanden. Zum Beispiel die deutliche Kritik.
Was Spezielles aus, dass du jetzt.
Zum Beispiel die deutliche Kritik an Adeyemi und halt die Zweifel an der Meisterqualität des Kaders so generell. Das kam ja auch direkt vor dem Bochum-Spiel ja zum Beispiel schon raus. Also das kann ja auch was mit einem Spieler machen.
Naja, okay, dann Niklas, shoote mal gegen Adeyemi und Loredana.
Ja, was heißt gegen Adeyemi? Ich finde eigentlich, Adeyemi ist sogar tendenziell noch einer der Spieler, die ich beim BVB im Laufe der Saison noch als einer der Schlüsselspieler ausmachen würde, dadurch, dass er eben nämlich auch Variabilität reinbringen kann. Unter anderem kann er ja zum Beispiel auch mal zentraler spielen als zweites Stürmer oder sowas, nicht immer nur über außen. Was ich glaube, was für den BVB im Laufe der Saison vielleicht, weiß ich nicht, letztes Jahr in der Rückrunde hat es auch ohne funktioniert, aber vielleicht auch wichtig wäre, weil was mir momentan bei Dortmund krass auffällt, ist einfach das fehlende Tempo mit Ball. Jeden Spielzug, den der BVB hat, die laufen an, die haben viel Ballbesitz, die laufen an und jeden Spielzug, den die machen, der Pass stand schon 10 Minuten vorher in der Zeitung, den kannst du vorhersehen wie sonst was und damit reißt du halt keine Abwehr auseinander. Ja, das ist sehr, sehr eintönig. Du hast immer wieder die einzigen Spieler, von denen wirklich Kreativität irgendwie ausgehen, sind eigentlich Julian Brandt und eventuell in wenigen Sequenzen noch Marcel Sabitzer. Ansonsten ist da gefühlt kein Tempo. Malen versucht die ganze Zeit tiefe Läufe in den Rücken der Abwehr, was aber auch nicht klappt, wenn der Gegner tief steht zum Beispiel. Und ich finde, dass das Dortmunder Spiel momentan krass ausrechenbar ist. Und ich finde schon, dass man da eben, ihr habt es eben angesprochen, mit Bellingham einen Spieler hat, der dort einfach enorm fehlt. Weil was der ja momentan auch bei Real abreißt und so weiter, da sieht man eben, dass das durchaus ein Sechser oder ein Achter war, sage ich mal, der eben selber immer wieder auch mal mit Tempo in die Box gezogen ist, der eben auch mal hier und da einen Antritt hatte, wo er plötzlich mal in den Strafraum rein ist und dann kam plötzlich ein Sechser hingelaufen, der dann auch vorne drin sogar mal ein Kopfballtor gemacht hat oder so. Das ist halt alles nicht der Spielstil von Sabitzer. Ich finde halt, dass man mit dem Ersatz oder mit den Ersatzleuten, sage ich mal, für Jude Bellingham ein bisschen stilmäßig in eine andere Richtung geht und ich finde, dass das einfach bis jetzt überhaupt nicht greift, weil das Tempo fehlt und mit Tempo meine ich nicht, dass jeder Ball vertikal gespielt werden muss. Ja, es muss nicht jeder Ball nach vorne in die Tiefe. Im Gegenteil, ja, das ist auch okay, wenn man mal mit Ballbesitz Fußball um den 16er rumspielt. Das machen, haben die Bayern oft gemacht. Das hat der BVB in der Rückrunde letztes Jahr oft gemacht. Aber es muss irgendwann ein überraschendes Moment kommen oder ein überraschender Moment kommen, wo du deinen Gegner auf dem falschen Fuß erwischst. Ja, dass du mal plötzlich mal einen schnellen Positionswechsel machst oder irgendwas oder mal 3 schnelle Doppelpässe hintereinander, um dich mal durch eine tiefstehende Abwehr zu kombinieren. Und momentan ist halt alles, die schieben sich den Ball nach links, dann überläuft der Außenverteidiger, dann wird geguckt, ah nee, spiele ich doch nicht an, spiele ich wieder zurück über einen Sechser, verlagert die Seite. Aber das ist alles ohne Raumgewinn, das ist alles ohne die Abwehr auseinanderzuziehen. Und ich finde, da muss viel, viel mehr Bewegung rein. Und ich glaube, dass solche Spieler wie Karim Adeyemi genau das eben bewirken können, weil sie eben Spieler sind, die über Außen spielen können, die aber auch problemlos mal in einer Doppelspitze agieren können. die vielleicht mehr Variabilität reinbringen können und die vielleicht gegen Gegner, die sehr tief stehen, an denen man sich die Zähne ausbeißt, eben, ja, vielleicht den Moment Kreativität reinbringen kann, weil offensiv ist es beim BVB dünn, 2 Tore nach 2 Spielen und ich sag mal, beides waren, ich will nicht sagen Torwartgeschenke, aber durchaus jetzt nicht unbedingt Bälle, wo man sagen muss, okay, ja, das war traumhaft rauskombiniert oder sowas. Und auch defensiv ist es gegen Köln, diese eine Szene haben wir wahrscheinlich alle noch im Kopf, keine Ahnung, wie er den da nicht gemacht hat. Und auch gegen Bochum, die hatten auch ihre Chancen, wo Kobel jetzt auch 2-mal noch sehr super gut pariert hat. Also es ist momentan ein wackeliges Gerüst beim BVB. Ich glaube schon, dass der Kader qualitativ auf jeden Fall gut genug besetzt ist, um in die Champions League zu kommen. Ob er für die Meisterschaft gut genug ist.
Ich wollte gerade sagen, wollen wir in Matchers Aussage und so weiter ein bisschen auf den Boden bringen, dass er jetzt die Meisterschaft mit dem BVB holen möchte?
Ja, also ich sage mal, der Kader, so wie er momentan ist, wenn da jetzt nichts mehr passiert bis zum Deadline Day, dann sage ich, dass der BVB dieses Jahr nicht Meister werden wird, weil dafür ist der Kader in meinen Augen nicht ausgewogen genug. Ja, du hast zu viele ähnliche Spielertypen, du hast zu wenig Kreativspieler drin.
Klar, Terzic ist schon wie Thomas Tuchel.
Ja, Terzic kann natürlich, was er zum Beispiel auch mal machen könnte, wäre in meinen Augen, dass er mal früher auf die jungen Leute setzt, auf Beino Gittens zum Beispiel. Duran Vill hat eine tolle Vorbereitung gemacht. Solchen Leuten würde ich auch mal eine Chance geben. Ja, also momentan ist halt viel, ja, das festgefahrene Ding. Can soll der Abräumer sein. Sabitzer soll einen Ball nach vorne bringen als Spielgestalter. Von Brandt auf dem Flügel soll Kreativität ausgehen, wo ich sage, okay, wenn das der Kreativmann ist, um den sich alles dreht, dann sollte der zentral spielen und nicht auf dem Flügel. Weil auf dem Flügel kannst du einfach gar nicht die Spielelemente reinbringen im Aufbauspiel, die du durchs Zentrum agieren kannst oder bewirken kannst. Und für mich fehlt da momentan einfach im Zentrum ein Spieler, wo ich sage, der reißt das Spielgeschehen an sich. Das wäre am ehesten beim BVB Julian Brandt und der muss oft über außen spielen, weil eben die Flügel auch nicht so besetzt sind. Von mir aus noch ein Giovanni Reyna oder so, der aber auch häufig verletzt ist und wenn, dann spielt er nicht. Marco Reus sah ein bisschen über seinen Zenit, saß in Bochum 90 Minuten auf der Bank, auch erst das 5. Mal in seiner Karriere. Also mir fehlen einfach noch 1-2 Puzzleteile in der Offensive. Die Defensive, glaube ich, ist solide besetzt, nicht überragend, aber ich glaube, wenn du eine funktionierende Offensive hast vor dieser Defensive, dann glaube ich, dass die defensiven Mängel, die auf jeden Fall noch da sind, nicht so krass ins Gewicht fallen und nicht so krass auffallen werden. Nur wenn du halt so einen, ich sag mal bös gesagt, langweiligen Einschläferfußball spielst wie der BVB momentan, dann kommst du halt am Ende nicht auf den grünen Zweig und dann sitzt dann halt auch mal ein Konter, wie jetzt bei Bochum oder sowas, dass dann hinten das auch mal klingelt und dann gewinnst du deine Spiele nicht. Und der BVB, ich meine, dass man jetzt mal einen Punkt liegen lässt oder so, ist jetzt nicht so schlimm. Aber ich sag mal, dass du natürlich so früh in der Saison jetzt plötzlich doch schon wieder hinter den Bayern, hinter Leverkusen zurückhängst, was die Punkte betrifft, dass du gegen einen vermeintlich kleinen Gegner wie Bochum die Punkte liegen lässt, das kann halt wehtun, wenn man sieht, wie eng es zum Beispiel letztes Jahr war. Und ja, gegen Köln ist man mit dem blauen Auge davongekommen, gegen Bochum jetzt nicht. Aber ich denke, Terzic muss sich da auf jeden Fall was einfallen lassen. Weil also, so ist es zu wenig.
Terzic. Boah, jetzt habe ich Gehirngulasch von Borussia Dortmund.
Dazu sage ich nur, ach, Adeyemi, nee.
Ach, yeah.
Was ein gutes Wortspiel, das könnte auch der Folgentitel sein.
Ja, Erik, ich hätte jetzt mal nicht so viel zu lachen. Wir gehen rüber zu Freiburg Werder Bremen. Das ist wie, du strengst dich die ganze Zeit an, und versuchst dieses eine Girl abzuchecken.
Ja.
Dein Love Life. Und dann kommt der eine Junge ganz zum Schluss.
Und dann steckt sich raus, dass dein Date Philipp heißt.
Ja.
Oder ganz zum Schluss und sagt, willst du mit mir tanzen? Und sie sagt ja. Und du denkst so, why? Ja. Warum ich?
Und dann ist es am besten noch dein ehemaliger beste Freund. Ich hab's zu Niklas Anlock geschrieben, aber zu dem Spiel, wie gesagt, dass so Geschichten schreibt nur der Fußball. Maximilian Philipp hat, als er bei uns jetzt war, letztes Jahr auch nur ein Tor geschossen und das gegen Freiburg. Also da ist die Geschichte auch wieder da. Aber zu dem Spiel lässt sich nur eins sagen, Werder zu viele individuelle Fehler wieder hinten, die direkt zu Freiburger Chancen geführt haben, zu sehr gefährlichen. Gigi Pavlenka absolut geisteskrank gewesen an dem Spieltag. Und Werder, muss ich sagen, auf dem Papier noch vorne hatten sie super gute Spielzüge drin. Erste Halbzeit waren sie sogar besser als Freiburg, muss ich definitiv sagen. Aber wenn du keinen Schuss auf den Kasten kriegst, bist du am Ende auch selber schuld, ob du jetzt mehr Spielanteile hast oder sonst irgendwie. Am Ende steht es 1-0 für den Gegner und ja, so ist es dann halt. Die letzten 10, 15 Minuten waren wir dann halt auch wieder deutlich zu passiv und dann passiert es, wie es immer passieren muss. Aber ja, wie gesagt, das Karma, was wir aus der Hinrunde so ein bisschen verteilt haben in der 90. kriegen wir jetzt ein bisschen zurück. Bayern ja 2 Tore gemacht in der Nachspielzeit, jetzt spät den 1-0-Treffer von Freiburg kassiert im Pokal, auch durch einen Ex-Bremer, der Philipp heißt, 90. plus 4 rausgegegelt worden. Also es kommt so ein bisschen zurück, was wir letztes Jahr so ein bisschen ausgeteilt haben. Aber ja, ich bin da eh schon nicht so ganz mit einem positiven Gefühl in die Partie gegangen. Und das wird, glaube ich, jetzt am Wochenende auch nicht besser werden, wenn wir dann zu Hause auf Mainz treffen, weil dann triffst du auf einen Gegner, der durch ein, wie ich finde, sehr pressingstarkes Mittelfeld kommt. Für mich eins der ekelhaftesten Mittelfeld-Trios, die es gibt. Aber abwarten, ich werde es nicht zu weit ausschweifen. Trotzdem, ja, ich habe viel Positives gesehen und mich erschüttert es ein bisschen, dass wir offensiv nicht mehr so den Zugzwang haben, gerade weil Duxch und Füllkrug ja beide gespielt haben. Und mal gucken, ob ich am Freitag oder nächste Woche noch sagen kann, dass er noch Werderaner ist. Das wird sich jetzt die nächsten Tage auch herausstellen.
Ja, wir werden auf jeden Fall noch bezüglich Deadline Day eine Folge aufnehmen. Also da könnt ihr auf jeden Fall noch gespannt sein zu einer weiteren Folge.
Zu Freiburg will ich noch mal kurz sagen, haben sie jetzt ähnlich wie beim Hoffenheim-Spiel jetzt auch nicht unbedingt geglänzt. Aber ja, Glück ist mit den Tüchtigen und letztendlich ist Freiburg gerade auf so einer Euphoriewelle, die ja so ein bisschen Union-Vibes eingibt, nur als halt nicht so krass mit den überkrassen Transfers, aber Freiburg, wie gesagt, die arbeiten ja schon seit Jahren sehr, sehr gut mit einem super Trainer und davor auch einfach nur größten Respekt.
Yes, aber wie gesagt, jetzt Mainz zum Beispiel, da hast du auch einige Ausfälle, auf die sie verzichten müssen. Also, keine Ahnung, mal schauen, was Bremen da zu Hause macht. Ein Spiel haben wir vergessen, Köln-Wolfsburg. Gut, die Wölfe, also die waren ja auch unter anderem in den Mannschaften, in den engeren Kreis, wo wir schon auf die kleinen Überraschungsteams, getippt haben. Also da bitter für die Kölner, diese Heimniederlage. Aber jetzt muss man natürlich über die Mannschaft schlechthin reden, momentan Leverkusen, was die da in Gladbach gemacht haben. Ach du lieber Scheiße, Alter. Also man sieht, es ist krass, wie ein Trainer in 2 Jahren es so hinkriegt, als ob die Mannschaft wirklich schon forever miteinander spielt. So, das sah sehr, sehr harmonisch aus. Er hat natürlich auch alle seine Spieler, die er gerne haben möchte. Er hat einen Xhaka, er hat einen Wirtz. Also er hat genau die Personalien, die er gerade benötigt. Was passiert, wenn einer ausfällt, das muss man nochmal sehen. Aber ich wollte einen Hot-Take reinschmeißen. Xavi Alonso mit Borussia Dortmund würde die Liga gewinnen.
Finde ich spannend.
Ja.
Also ich meine,
ihr könnt drüber nachdenken. Ich hole kurz mein Akkukabel.
Du meinst jetzt sofort, also quasi
im Aufstieg? Nein, nicht sofort. Das will ich auch noch kurz hinzufügen. Sowas wie Leverkusen, also so, gib ihm 2-3 Jahre und dann hat er einen Ligatitel.
Ja, da können wir schon mal ein bisschen drüber philosophieren. Ich glaube zum Beispiel grundsätzlich, klar, warum sollte es mit dem BVB nicht schaffen, wenn er es mit Leverkusen schafft? Das Thema, was ich dabei habe oder was ich dabei sehe, ist, in Leverkusen haben sie ein Gottvertrauen in Xabi Alonso. Die versuchen dem jeden Wunsch von den Lippen abzulesen, der kriegt genau die Spielertypen, die er braucht. Beim BVB wäre ich mir da nicht so sicher. Beim BVB glaube ich einfach, dass ein Aki Watzke und ein Zorc und ein Kehl vielleicht einfach zu sehr selbst mit involviert sind, auch in Transferentscheidungen. Und ich glaube auch, dass man...
Ja, aber du holst ja doch keinen Trainer, also Kaliber eines Xavi Alonsos, der wird verhandeln. Der wird sagen, ey, ich unterschreibe hier, aber nach Punkt 1, 2, 3, 4, 5. Wenn die nicht gelten, dann bin ich weg.
Wahrscheinlich. Und halt der zweite Punkt, wo ich nicht weiß, ob das beim BVB passen würde, ist halt, wenn man überlegt, in Leverkusen, als er in Leverkusen Trainer geworden ist, hat er auch mal so, ich will jetzt nicht sagen ein halbes Jahr, aber hat er schon auch mal ein paar Wochen gebraucht, sozusagen, um seine Philosophie reinzubringen und so. Da gab es auch mal eine Zeit, wo Leverkusen, sage ich mal, noch Durchschnitt war, sage ich mal, ja, so. Und das ist ganz normal bei einem Umbruch. Ich weiß aber zum Beispiel nicht, ob er beim BVB die Ruhe dafür hätte, wenn jetzt ein Xabi Alonso hinkommt und sagt, ey, komm, wir schenken jetzt mal ein Jahr ab und entwickeln uns dafür, dass wir in 2 oder 3 Jahren Meister werden. Ich weiß nicht, ob der Vorstand zum Beispiel die Geduld mitbringen würde, zu sagen, ja, komm, machen wir mal ein Jahr ein bisschen Piano und nächstes Jahr greifen wir voll an. Weiß ich nicht. Grundsätzlich, klar, ein Xabi Alonso, ich habe das ehrlich gesagt auch am Anfang ein bisschen unterschätzt. Ich dachte, coole Sache, ja, und der wird mit seiner Spielidee kommen. Dass der das jetzt aber innerhalb wirklich sehr, sehr kurzer Zeit so geschafft hat, das so umzusetzen. Und ich meine, wer jetzt die Podcast-Folgen in den letzten Wochen gehört hat, der weiß, dass ich vom sportlichen Auftreten von Leverkusen und von der Spielform für einen Fan vom Xabi Alonso-Fußball bin. Das finde ich schon sensationell. Und ich glaube, dass ein Xabi Alonso grundsätzlich, wenn er das so durchzieht, wie er das durchzieht, fast jeder Mannschaft auf der Welt helfen kann. Also ich würde jetzt vielleicht nicht die ganz großen Kaliber nehmen, weil, ja, da gibt es natürlich auch immer nochmal sehr schwierige Charaktere drin, die vielleicht auch sagen, hey, du bist gar nicht mal so viel älter als ich oder sowas. Aber ich glaube einfach, dass gerade bei Leverkusen die Zusammensetzung wunderbar ist. Alle respektieren Xabi Alonso. Xabi Alonso hat einen klaren Weg, den er geht. Den geht er konsequent. Die Neuzugänge werden alle anhand dieses Weges durchgeführt. Kein Transfer wird in irgendeiner Form gemacht, ohne dass Alonso den abgenickt hat und so. Der hat einen ganz, ganz klaren Aufbau. Der weiß zum Beispiel auch immer, oder was er sehr gut macht, ist, dass er auch den Mut hat, vielleicht den einen oder anderen Spieler auf die Bank zu setzen, der vielleicht auch am Ende des Tages Rang und Namen hat. Ich bin gespannt, wenn Schick und Co. wiederkommen, was dann passiert. Er merkt gerade, okay, die Dreierkette, die eigentlich ursprünglich vielleicht nur ein bisschen aus der Not geboren war, weil dann Adli ausgefallen ist, wegen Sperre und so weiter und so fort, die funktioniert gerade so gut, dass er bei dem System bleibt. Ich bin mir zum Beispiel fast sicher, auch wenn sie jetzt Teller von Southampton geholt haben, einen richtig guten Flügelmann, den du ja problemlos über eine Seite spielen lassen kannst, Hofmann über die andere oder so. Ich bin mir fast sicher, dass am Wochenende trotzdem wieder die Dreierkette gespielt wird, weil es einfach funktioniert und weil es einfach momentan ein System ist, wo alle Rädchen ineinander greifen. Und der Auftritt am Samstag gegen Gladbach, der war einfach von vorne bis hinten brutal gut. Ja, der war hochverdient. Man hatte bei Gladbach das Gefühl, dass die nie irgendwie einen Fuß in die Tür bekommen haben. Ich glaube, Mitte zweiter Halbzeit hatten sie mal so eine Phase, wo sie mal 1, 2 Abschlüsse hatten, aber an sich defensiv super stabil und offensiv einfach immer wieder gefährlich über Flo Wirtz, über Hofmann, auch nach Standards. Ich meine, die haben jetzt auch schon, glaube ich, 2 oder 3 Tore nach Standards gemacht, nach 2 Spieltagen, aber eben auch aus dem Spiel heraus ist das wie aus einem Guss und das trägt ganz klar die Handschrift von Xabi Alonso und ich bin grundsätzlich der festen Überzeugung, wenn er ein Umfeld hat, in dem er arbeiten kann, so wie er es jetzt auch bei Leverkusen tun kann, gerade vielleicht bei einem Verein, der tendenziell vielleicht sogar noch mehr Budget auch für Transfers und sowas haben würde, wenn er das gleiche Umfeld hätte, wo er in Ruhe arbeiten kann, wo man ihn machen lässt und ihm einfach dieses Vertrauen entgegenbringt, glaube ich, dass der jeder Mannschaft auf der Welt weiterhelfen kann, weil das ist schon sehr beeindruckend, was er in den letzten 1,5 Jahren geleistet hat.
Ja. Willst du über deinen Leverkusener die einen abwichsen, Erik?
Ich mag nur wieder mal an meinen berühmten
Haken dran. Erik.
Und einfach die Kombi aus Wirtz und Boniface, also ich weiß nicht. Ich habe jetzt schon keinen Bock, wenn der auf unsere Dreierkette trifft, der Typ. Also allein die eine Szene, wie Itakura ihm das Trikot ausziehen will und es juckt ihn einfach nicht und er sieht sich einfach beim Laufen wieder an, gefühlt am Ball. Also kannst du das mal erklären?
Ja, wir haben vorhin Dings aufgelistet, was Nigeria an Stürmer hat. Da fangen wir an mit Awoniyi, gell?
Ja,
von Nottingham Forest. Dann
ehemalige Union.
Face, ja. Die große Entdeckung der Bundesliga. Da hast du noch hier Osimhen, Iheanacho.
Ja.
Das ist einfach kein geistesgestörtes Shitstorm, was da in Nigeria rumläuft. Richtig, richtig krank. Aber freut uns, solche Spiele eben in der Bundesliga willkommen zu heißen. Ja. Was sagt meine Liste? Meine Liste sagt,
dass wir beim Sonntag angekommen sind.
Dass wir am Sonntag angekommen sind, genau. Erstmal Mainz-Frankfurt, auch ein kleines Duell, wobei die eine ist immer sagt, kein Duell, kein Duell. Aber ja, Frankfurt, trotz jetzt des Tores von Omar Marmoush, ich finde es schwach, ich finde es schwach. Ich würde sogar leichte das, was wir über Borussia Dortmund gesagt haben, würde ich schon leicht so Copy-Paste auf Eintracht Frankfurt rüberschieben.
Bin ich voll und ganz bei dir, wobei ich da sagen muss, sie haben die Spieler für die kreativen Momente im Mittelfeld, die eher nicht absichern wollen, sondern wenn ich das sehe, allein so ein Mittelfeld aus Skiri, Ibembe oder sowas, wird mir ja eigentlich schon ausreichen. Aber ich finde, Topmüller zieht gerne mal die Handbremse, indem er einfach immer Jakic neben Skiri zum Beispiel spielen lässt. Und dann wird das Spiel immer so träge. Wenn du allein auch hier gegen Sofia jetzt in der Conference League das Spiel gesehen hast, dann haben sie in der letzten Minute auch da gefühlt noch so ein Traumtor per Ausgleich bekommen. Und die haben am Donnerstag ein brutal wichtiges Spiel. Wenn sie da vor heimischer Kulisse jetzt, sage ich jetzt mal, nicht die Conference League eintüten, denke ich auch, könnte Topmüller vielleicht die nächsten Spiele ja auch Probleme kriegen, wenn er weiterhin ja jetzt mal nicht ja ständig auf seine typischen Säulen da setzt. Ich finde, der ist ein bisschen zu vorsichtig. Gerade mit der Mannschaft musst du eigentlich mehr Power geben und ich sehe bei der Eintracht einfach da auch diesen Spielfluss irgendwie noch nicht. Das hat ja auch schon die Vorbereitung gezeigt. Niklas hat es ja auch erwähnt, dass die gefühlt in der Vorbereitung gegen jedes hessische Team da verloren haben. Und das kann natürlich auch was mit den Spielern machen. Klar hatten sie dann einen guten Auftritt gegen Lok Leipzig im Pokal, aber letzte Woche gegen Darmstadt und jetzt gegen Mainz. Gut, man muss auch dazu sagen, gegen Mainz haben sie schon eher eine schlechte Bilanz. Ja, dann ist das jetzt nicht unbedingt gerade ein positiver Trend. Wir dürfen auch nicht vergessen, das habe ich jetzt zum Beispiel auch erst vor kurzem gelesen, dass die Eintracht jetzt unter Glasner und jetzt unter Topmüller fortsetzend einfach in der Liga seit 11 Spielen auswärts nicht mehr gewonnen hat. Und das letzte Spiel, was sie auswärts gewonnen haben, war irgendwann im November. Also das ist natürlich eine Serie, die muss jetzt auch irgendwie mal... ja, mal beiseite gelegt werden. Und ich weiß nicht, gerade wenn man international dann auch noch vertreten ist, dann die Dreifachbelastung, die man hat. Frankfurt ist für mich eher so eine Turniermannschaft. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, in der Liga lassen sie dann immer gerne mal was schleifen, weil sie wissen, hier im Pokal können wir gut mitspielen, Conference League. Wenn sie das wirklich ziehen, sehe ich die Eintracht auch so schon wieder gefühlt im Viertelfinale. Weil Conference League, je nachdem halt wer runterkommt, das könnte wieder total ein guter Wettbewerb für die sein. Aber in der Liga, ich weiß nicht, auf 34 Spieltage hin, ja, gibt mir die Eintracht jetzt noch nicht so die Idee, dass sie über 34 Spieltage sich da wieder in die Top 6, Top 7 spielen, weil, keine Ahnung, irgendwie fehlt mir so die hundertprozentige Idee oder den Spielfluss, wie ich schon gesagt habe, nach vorne, weil klar, hast du auch viele neue Leute da drin, die müssen sich auch erstmal an die Situation gewöhnen. Kolomoani, gleiches Thema wie Füllkrug, mal gucken, ob der jetzt bleibt. Was dann ist mit einem neuen Stürmer, den du dann auch erstmal integrieren musst. Also man merkt schon noch, dass da noch so ein bisschen Sand im Getriebe ist und dass sie jetzt einen harten Umbruch dann vielleicht vorne auch noch haben werden.
Ja. Aber wir rudern auch mal ein bisschen zurück. Ich meine, die Saison hat angefangen, Leute. Wir wissen es. Ist
natürlich, natürlich.
Und so weiter und so fort. Also wir wollen jetzt hier auch nicht komplett die Leistung auch der Vereine, die gewonnen haben, schlecht reden. Also
aber wie
einmal abwarten, trinken, mal schauen. Aber natürlich sagt auch der Saisonstart ein bisschen was aus.
Ist es nicht? Können die Frankfurter froh sein, 4 Punkte auf dem Konto zu haben, de facto, finde ich jetzt persönlich. Weil das waren jetzt für mich jetzt keine Spiele, wo ich jetzt sage, die müssen in beiden Spielen unbedingt punkten sogar. Selbst Darmstadt in der zweiten Halbzeit war für mich auch am Ausgleich sehr, sehr nah. Und
Was? Auf Augenhöhe waren sie zumindest.
Auf Augenhöhe zumindest, ja gut. Das hätten sie wahrscheinlich jetzt nicht verloren, die Eintracht, aber gegen Mainz auf jeden Fall. Also da, wenn sie da die erste Torchance erst nach der 50. haben, die Eintracht, gut, da kam diese komische gelb-rote Karte noch ins Spiel, wo ich jetzt auch sage, Dankert musst du nicht unbedingt geben, aber ist ja nur nebensächlich. Trotzdem, ich sehe, die nächsten Wochen musste auf jeden Fall was passieren und da finde ich halt dieses Spiel am Donnerstag gegen Sofia schon enorm wichtig und da, wie gesagt, ist da mein Augenmerk dann mal drauf auf das Spiel.
Ja. Wir, ja, ganz kurz noch die Bayern gegen Ende. Ich meine, jetzt, da muss man auch nicht groß drüber reden. Nur Harry Kane trifft doppelt. Also ich fand jetzt, lass mal den Elfmeter weg, aber das, was jetzt das zweite Tor von ihm war, so ein typisches Beispiel, was halt leider Mathys Tel nicht reinmacht, so reinmachen würde. Er weiß schon, wo er steht, er weiß, wann er startet, nicht im Abseits steht und so weiter und so fort. Und dann dieser Lupfer war auch sehr genial. Also gutes Spiel von Kane, gutes Spiel von Bayern. Augsburg sehr, sehr schwach. Also wirklich, das war erschreckend, was sie dort gespielt haben. Trotz den kleinen Chancen, die sie bekommen haben, da gab es ja absolut gar nichts. Und da muss auf jeden Fall noch einiges her. Wir haben jetzt ein bisschen Bundesliga geredet. Was heißt ein bisschen, aber ein großer Teil. Wir wollen auch kurz natürlich Niklas zum Wort kommen lassen und wie seine Mannschaft bitte reinkackt und so weiter und so
fort. Danke.
Und ob der Trainer gefährdet ist, denn ich glaube, Erik hat da eine ganz gute These aufgestellt vor Podcast. Die wäre?
Ach, habe ich das?
Ja, wenn der Reis.
Ich habe eben nur auf Twitter auch schon gelesen, dass man das jetzt nicht so hundertprozentig formuliert hat, aber indirekt schon so ein kleineres Endspiel, gerade in spielerischer Form, für Thomas Reis jetzt am Wochenende gegen Wien Wiesbaden ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so hundertprozentig stimmt, aber wenn selbst der Vorstand solche Meldungen rausposaunt, dass jetzt Thomas Reis nicht mehr die hundertprozentige Rückendeckung hat, ja, dass da es demnächst brennen könnte.
Was sagst du, Niklas?
Ja, das kann auf jeden Fall passieren. Die Aussage habe ich auch gehört. Er hat, also Hechelmann hat dort wortwörtlich, glaube ich, gesagt, dass nicht nur die Mannschaft, sondern auch das Trainerteam in der Pflicht sei, vor der Länderspielpause jetzt nochmal zu punkten. Was halt bei vielen, also viele sehen das, glaube ich, ganz genauso. Es gibt auch welche, die gesagt haben, er macht es sich ein bisschen sehr leicht, weil er es quasi von seinen eigenen Fehlern, die er vielleicht noch macht, sage ich mal, auf dem Transfermarkt gerade ziemlich ablenkt, weil er sagt immer, unser Kader ist super gut, unser Kader, wir brauchen keine neue Verpflichtung mehr und so weiter. Und sagt immer, wenn, so nach dem Motto, wenn du mit dem Kader nichts mehr anfangen kannst, dann bist du halt nicht der richtige Mann, so nach dem Motto. Und ja, ich habe es Erik am Samstag auch schon, oder Freitagabend, ach, keine Ahnung, habe ich da auch schon sehr lange mich bei ihm ausgekotzt. Es ist eine Sache, ich bin der letzte Mensch, der eine Trainerdiskussion aufmachen möchte. Und ich habe auch zu Erik schon gesagt, ich habe mich eigentlich sogar auf die zweite Liga dieses Jahr ein bisschen gefreut und habe gedacht, hey, cool, weil ich glaube, Thomas Reis ist der richtige Mann, der kann bei uns was entwickeln, wir haben mit dem eine Top-Rückrunde gespielt und so, aber so sehr, wie ich, sage ich mal, Thomas Reis bisher immer in Schutz genommen habe, so sehr bin ich gerade auch dabei, ihn zu kritisieren, weil ich sagen muss, ich verstehe ganz, ganz viele Dinge nicht, die er macht. Es ist ein Armutszeugnis, wenn du mit dem Kader, ob der jetzt perfekt ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber wenn du mit dem Kader nach 4 Ligaspielen nur einen Sieg holst, wenn du gar keine Ideen hast, was du offensiv mit Ball kreieren sollst, wenn du von einem Trainer hörst, auf einer Pressekonferenz 16 Mal das Wort hörst, dass man aggressiv gegen den Ball arbeiten muss, da denke ich mir nur so, ja, das ist schön und gut, das ist vielleicht auch der Schwerpunkt, wenn du in Liga 1 um den Klassenerhalt spielst, dass du halt aggressiv gegen den Ball arbeiten musst, aber in Liga 2 bist du nun mal einer der Aufstiegsfavoriten auf dem Papier. Die Tabelle zeigt es gerade nicht, aber mit dem Kader bist du einer der Aufstiegsfavoriten und da gehört mehr dazu, als nur aggressiv gegen den Ball zu arbeiten. Da gehört auch zu, dass man mal mit dem Ball was kreiert, dass man eine Idee hat. Auf Schalke ist es momentan so, die schieben sich hinten langweilig in der Innenverteidigung den Ball hin und her, haben keine Idee, was sie machen sollen, warten ewig lange, bis mal irgendwer eine Idee hat. Und dann spielt irgendwer einen hanebüchenen Fehlpass und du rennst komplett ins offene Messer, weil du null Konterabsicherung hast. Wir haben, glaube ich, die langsamste Innenverteidigung in Liga 2, wo man nicht mehr hinterherkommt. Thomas Reis spielt nach wie vor in Liga 2, genauso wie er das letztes Jahr in der Rückrunde in Liga 1 gemacht hat, als man halt als krasser Außenseiter in die Spiele gegangen ist, spielt er seine 11 Mann Mann-gegen-Mann-Verteidigung, wo, wenn sich der Stürmer fallen lässt, der Innenverteidiger mitgeht, wo plötzlich unser rechter Flügelspieler in der Innenverteidigung steht, weil sich der Linksverteidiger vom Gegner eingeschaltet hat. Und das sind halt so Dinge, wo ich dann sage, ja, da ist dann halt null Zuordnung. Und dann macht hinten mal einer einen schnellen Haken, da geht der Kaminski mal kurz, keine Ahnung, einen Kuchen kaufen oder so. Der kommt doch niemals hinterher, der Mann ist viel zu langsam dafür. Und er setzt gerade in meinen Augen einfach die Qualitäten, die die einzelnen Spieler haben, nicht richtig ein, weil er zu sehr darauf beharrt, dass man gegen den Ball arbeiten muss. Und in meinen Augen gibt es einfach keine Spielidee. Ich gucke mir die Spieler an von Schalke und denke so, was ist jetzt die Idee dahinter? Und am Wochenende auch. Da spielst du am Freitag, spielst du gegen Holstein Kiel. Hast keinen Plan, wie du spielen sollst. Ich fand es sehr gut, dass er mit Top und Uedraogo mal junge Leute wieder reingeschmissen hat. Aber dann stellt er das System.
Aber das auch nach Kritik. Nach Kritik in den eigenen Reihen auch.
Auch nach Kritik, genau. Ja, stellt dann das System um mittendrin, weil er sagt, er hätte keine Flügelspieler mehr. Dabei sitzt zum Beispiel mit Kabadayi einer auf der Bank, der die Woche vorher noch der größte Lichtblick war, gefühlt. Und er hat keine Ahnung, wie er spielen soll mit Ball. Dann liegst du hinten, dann fliegt Schallenberg vom Platz und seine Reaktion ist, er hatte mit Terodde, mit Keke Top, 2 Stürmer und mit Uedraogo und 10er auf dem Platz. Alles andere waren Defensivspieler. Seguin ist auch eher einer, den er auch meistens spielen lässt, weil er aggressiv gegen den Ball arbeitet und nicht, weil er der kreative Ideenmann nach vorne ist. Und dann holt er doch allen Ernstes, holt er mit Keke Top einen der Offensivspieler raus und bringt mit Tempelmann noch einen Achter, der quasi auch defensiver ist. Das heißt, du legst 1-0 hinten, bist in Unterzahl bei einem Spiel, was du eigentlich gewinnen musst, weil du die Woche vorher gegen Braunschweig schon verloren hast und spielst noch mit Simon Terodde vorne. Da denke ich mir auch nur so, was soll denn der Simon Terodde alleine machen gegen 5 Verteidiger? Ja, das ist einfach alles von vorne bis hinten in meinen Augen nicht durchdacht. Ich sehe keine Spielanlage, ich sehe keine Idee dahinter, ich sehe kein Konzept. Ich habe das Gefühl, das ist alles so ein zusammengewürfelter Haufen. Er redet immer davon, ja, wir wollen aggressiv und früh pressen und uns einen Ball wiederholen. Und ich sage so,
Kämpfen hilft nichts mehr in der zweiten Bundesliga. Du bist jetzt vom Kämpfer weg, du musst jetzt das Spiel führen.
Genau, und das ist genau das, was ich kritisiere. Und teilweise, wenn du früh drauf gehst, das finde ich ja sogar gut, ja, aggressiv anlaufen und so. Und das klappt ja sogar in den Spielen, ich sag mal, 80% der Fälle funktioniert das wunderbar. Du läufst den Innenverteidiger an, der kloppt das Ding raus, du fängst das Ding ab und bist wieder in Ballbesitz. Wunderbar, bis dahin perfekt. Aber dann geht's halt los, dann hat man den Ball. Und dann hat man wieder keine Ahnung, was man macht. Dann fehlt jede Idee. Dann schiebt man sich den Ball hin und her, bis einer einen Fehlpass spielt und dann fängst du dir einen Konter. So läuft das bei Schalke seit Saisonbeginn. Gegen den HSV hast du schon hinten offenes Scheunentor gehabt. Da konnte man froh sein, dass man einen Top-Torwart hatte, dass man nur 5 Stück gefangen hat. Gegen Kaiserslautern hatte man auch einen super guten Torwart und man hat sehr davon profitiert, dass der Gegner 2 Mann weniger war am Ende. Sonst hätte man das Ding auch nicht, glaube ich, so locker über die Bühne geschaukelt.
Und selbst die mit 1 Mann weniger waren gefühlt feldüberlegen. Also.
Ja, die haben noch mehr nach vorne gespielt, mit 1 Mann oder sogar mit 2 Mann weniger als Schalke gefühlt. Und damit mehr Tempo.
Da gab es ja auch schon Pfiffe, ähnlich wie bei der Top-Auswechslung. Also.
Definitiv. Gegen Braunschweig im Pokal das Gleiche. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass man extrem glücklich weitergekommen ist, aber das war jetzt auch kein Spiel, wo man sagt, ja, okay, das war jetzt ein souveräner Sieg, sondern da ging es auch. Also war halt viel Mittelfeldgeplänkel, aber da hatte auch Braunschweig durchaus noch Torchancen und den Deckel drauf mit dem 3-1 hat man auch erst in der Nachspielzeit gemacht, als alle Braunschweiger aufgerückt waren. In der Liga gegen Braunschweig hat man, glaube ich, 2-mal aufs Tor geschossen, gefühlt. 1-mal noch an die Latte, aber mit 0 Kreativität nach vorne, ohne Tor geblieben. Gegen Holstein Kiel genau das gleiche Ding. Also ich sag dir ehrlich, wenn das Ding 3 oder 4-0 ausgeht, dann ist es verdienter, als wenn Schalke da noch einen Punkt mitnimmt oder so. Also es ist einfach derzeit wahnsinnig erschreckend, was auf Schalke passiert im Bereich mit Ballspielen. Und auch den Matchplan von Thomas Reis, um jetzt das Thema Thomas Reis nochmal abzurunden. Ich habe bei ihm das Gefühl, der überlegt sich Anfang der Woche eine Idee, wie der Gegner spielt und versucht dann seine 11 dagegen zu setzen. Das ist eine Sache, die machst du, wenn du im Abstiegskampf in der Bundesliga bist, dann machst du das, dann sagst du, oh shit, wir spielen gegen Bayern München. ist vielleicht nicht clever, wenn wir mit ganz vielen Leuten anlaufen, zum Beispiel. Oder du sagst, wir spielen im Abstiegsduell gegen Bochum, ja, direkter, da wird es viel Zweikampfhärte im Mittelfeld geben. Dann stellst du deine Spieler darauf ein. Aber das machst du nicht in Liga 2, wenn du aufsteigen willst. Wir, Erik und ich, haben uns schon ganz oft über den HSV-Fußball, über den sogenannten Walterball unterhalten, dass wir beide keine großen Freunde davon sind. Aber der spielt das Ding konsequent, scheißegal gegen wen. Und auch in der Relegation spielt er das, da fängt er halt mal 4 Stück oder so. Aber ja, die haben einen Plan, was sie machen. Bei Schalke ist es immer so, ja, bringe ich jetzt Lassme oder bringe ich Lassme nicht? Ah ja, der Gegner wird bestimmt tief stehen, da bringe ich Drexler auf den Flügel. Dann wirst du hoch angelaufen und bekommst Kontersituationen und hast einen Dominik Drexler auf dem Flügel. Danke dafür. Ja, im nächsten Spiel bringst du dann einen Brian Lassme, weil du sagst, ja gut, die laufen uns bestimmt an, da haben wir Räume zum Kontern und dann bunkern die mit 10 Mann hinten drin. Und das ist eine Sache, die ich nicht verstehe. Du musst viel aktiver werden, wenn du aufsteigen möchtest. Dann musst du sagen, mit breiter Brust trittst du auf und sagst, wir sind der FC Schalke 04 und wir spielen heute so und der Gegner hat mitzuspielen und wenn er es nicht macht, dann drücken wir ihm 10 Tore. Punkt.
Deswegen auch so aufstellen, was der Kader auch hergibt, weil aktuell, wie gesagt, wenn Karaman etc. Lassme jetzt gefehlt haben, dann spielst du halt ohne Flügel und das habe ich zum Beispiel auch nicht verstanden. Also, und allein die Thematik mit der Viererkette und du hast Oviano Matriciani, die bei der Schallenberg-Situation, wo er rot kassiert, beide nach vorne rennen, du hast gefühlt ja nur 2 Innenverteidiger, die das absichern sollen, die aber an der Mittellinie sind. Das heißt, Schallenberg, da gibt es einen ganz guten Screenshot auf Twitter, Schallenberg ist der einzige Mann im Zentrum, weil die beiden auch schon orientieren sich nach außen, Innenverteidiger. Und dann hast du eine Situation, dass der Kieler Stürmer komplett, es war glaube ich Skripski oder Pichler, ich weiß es nicht, aber läuft komplett alleine auf den Kasten zu. Und Schallenbergs einzige Reaktion ist dann halt, ihn ja, irgendwie zu faulen, um halt das Gegentor zu verhindern und kassiert dann die rote Karte. Das kann
das
auch
kommt, einfach keine... ganz viel, genau, das kommt, glaube ich, ganz viel durch diese Mann-gegen-Mann-Deckung.
Genau.
Ja, die werden alle, zum Beispiel sage ich mal, es ist ja nicht mal schlimm, wenn sich die Außenverteidiger einschalten, die Innenverteidiger breit machen, Schallenberg sich fallen lässt in die Zentrale, dann hast du irgendwie eine Dreierkette im Aufbau, wunderbar. Aber dann fehlen dir die beiden Achter davor. Wo waren denn bitte Seguin und wo war Latza.
Ja,
wo touren die denn rum?
Ja.
Das ist wieder, das Mittelfeld ist nicht existent.
Dann ist die Aufgabe von Thomas Reis zu sagen, ey, wir spielen halt doppelt 6, du begleitest Schallenberg mit auf der 6, um das abzusichern, wenn wir die gerade so spielen. Und nicht, ich glaube, in der Situation war gefühlt Latza, der jetzt auch nicht so der temporeichste Spieler ist, ist halt zwar viel Erfahrung, aber der stand gefühlt vorne im Sturm neben Terodde, also...
Ja. Weil sich sein Gegenspieler zum Spielaufbau in die Abwehr hat fallen lassen. Also geht Latzer bei dieser Mann-gegen-Mann-Verteidigung mit. Und das macht halt keinen Sinn. Das macht keinen Sinn in Liga 2. Es hat letztes Jahr funktioniert in der Bundesliga, aber es hat funktioniert. Warum? Weil du in der Innenverteidigung mit Moritz Jens einen ganz anderen Spielertypen hattest, als du momentan in der Innenverteidigung hast. Weil du auf der Doppel-6 mit Kraus und Kral 2 ganz andere Spieler hattest, als es jetzt vielleicht ein Danny Latza und Ron Schallenberg
sind. Gerade gegen den beide Pressing-resistent, beide, ja.
Ja, und das sind halt komplett andere Spielertypen. Und er sagt, okay, letztes Jahr hat das funktioniert mit dieser Taktik, also probieren wir es jetzt wieder. Okay, aber er hat kein Spielermaterial dafür. Ja, dann wenn du jetzt zum Beispiel 2 feilschnelle Innenverteidiger hättest, dann würde ich sagen, okay, ja, der läuft den dann halt noch ab. Aber du hast halt einen Kaminski in der Innenverteidigung und ein Baumgartel ist jetzt auch nicht unbedingt die Base, weiß ich nicht. Ne? Also es ist halt einfach so, dass der Kader nicht für den Fußball gemacht ist, den er gerade spielt oder spielen lässt, Thomas Reis. Plus einfach, dass ich das Gefühl habe, dass einfach er gar keine Idee für die Arbeit mit dem Ball hat. Gegen den Ball hat er verschiedene Konzepte, die gerade alle schief gehen. Mit Ball habe ich das Gefühl, hat er gar kein Konzept. Ich habe das Gefühl, er sagt einfach, am Ende wird Terodde irgendwie seine Bude machen und wenn es ein Standard ist oder sonst was, ja, und dann passt das. Aber so einfach ist das halt nicht. Ja, wie gesagt, man hat jetzt 2 Spiele in Folge in der zweiten Liga kein Tor mehr erzielt und man hat bei Braunschweig gespielt, die Abstiegskandidat sind und in einem Heimspiel gegen Holstein Kiel, wo man sagen muss, ja, Kiel ist nicht schlecht, aber normalerweise muss Schalke 04 mit der Erwartungshaltung in eine Zweitligasaison gehen, dass man sagt, zu Hause lassen wir gar keine Punkte liegen. Dass das halt über kurz oder lang dann doch mal passiert, okay, ist dann halt so, Ja, aber du musst mit der Erwartungshaltung reingehen, zu sagen, Alter, wir spielen hier zu Hause, wir spielen vor 62.000 Fans, hier holt keiner irgendwas. Ja. Und das sehe ich halt gar nicht, diese Galligkeit, dass man unbedingt ein Tor machen will, für mich nicht da. Die Arbeit gegen den Ball wird viel zu sehr in den Fokus gerückt, zumal die dann auch noch nicht funktioniert. Und sich dann auf jeder PK hinzustellen und zu sagen, ja, wir haben nicht aggressiv genug gegen den Ball gearbeitet und nach vorne hin war es schlampig. Ja gut, nach vorne hin war es schlampig, weil die Spieler keine Ahnung haben, was sie machen sollen. Und gegen den Ball hat die Aggressivität gefehlt, liegt vielleicht daran, dass einfach der Gegner inzwischen das Konzept entschlüsselt hat und man gegen diese Schalker Mannschaft, weil die eine 11 gegen 11 Mannverteidigung spielt, einfach mit zwei einfachen Laufwegen die gesamte Abwehr aushebeln kann und das Zentrum super offen machen kann. Du hast teilweise von Mittelstürmer bis eigener Torwart steht in der Zentrale ein Spieler. Einer. Das stellst du den Gegner mit einer Körpertäuschung, schickt er zwei Achter ins Leere, dann hast du in der Mitte 4 gegen 1 Überzahl, übers 100 Meter Platz. Also das kann nicht sein. Und ja, deswegen, wie gesagt, ich will nicht auf Thomas Reis rumhauen, weil ich ihn eigentlich letztes Jahr sehr in Schutz genommen habe und so. Aber Thomas Reis muss sich ganz dringend was einfallen lassen, weil wenn es jetzt, und das sage ich ehrlich, wenn es jetzt in Wiesbaden am Wochenende, wenn das Ding jetzt wieder in die Hose geht und man wieder so einen harmlosen Auftritt hat, ohne jegliche Torgefahr, wo du ständig in Konter rennst und so weiter, zumal bei Wiesbaden jetzt auch noch zwei Spieler gesperrt sind, da sind ja auch noch zwei am Wochenende vom Platz geflogen, wenn du gegen Wiesbaden keinen überzeugenden Auftritt hast und dann gehst du in die Länderspielpause, dann sage ich ehrlich, dann muss man sich zumindest mal mit der Frage auseinandersetzen, ob Thomas Reis in dieser Saison das hinbekommt, noch das, was gerade fehlt, noch hinzubekommen. Weil ich habe bei Thomas Reis das Gefühl, wenn ich mir seine Interviews anhöre, der ist stur, der beharrt auf seiner Ansicht, auf seinem Ding, ist davon felsenfest überzeugt.
Mint der bisschen Tim Walter nach, oder was?
Ja, genau, aber mit dem Unterschied, dass Tim Walter zumindest immer nur den ersten 5 spielt. So wie Schalke gerade performt, muss er ja gucken, dass er nicht absteigen. Das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber ja, das ist einfach brutal schlecht momentan. Und ich habe das Gefühl, der ist stur, der beharrt auf seinem aggressiv gegen den Ball arbeiten. Und das ist in meinen Augen einfach die falsche Herangehensweise. Und es ist, ja, keine Kreativität im Spiel, keine Ideen. Und das muss sich dringend ändern. Und zwar nicht erst wir geben dem nochmal 2 Monate, weil dann ist der Zug abgefahren. Wenn du am Ende des Tages aufsteigen willst, du läufst jetzt schon hinterher mit 3 von 12 möglichen Punkten. Wenn du am Ende des Tages aufsteigen möchtest, dann muss sich das ganz dringend ändern und dann müssen am Wochenende in Wiesbaden 3 Punkte her. Ganz einfach.
Und noch ein Punkt, so Spieler wie Uedraogo oder so, da gab es ja auch die Debatten, soll er spielen, wie zieht man ihn auf, braucht man eine Pause, Belastungssteuerung, bla bla bla. Der Junge will zocken, das siehst du jede Woche auf dem Feld. Wenn ich da bei Nürnberg dieses neue krasse Talent sehe, diesen Can Usun, da macht keiner ein großes Thema drum, dass der Woche für Woche auf dem Platz steht, während ein Uedraogo laut Thomas Reis, ja, mal gucken, wir nehmen ihn mal raus. Das ist der beste Mann aktuell, der einzigste Kreativspieler, den Schalke nach vorne hat. Und das ist dann einfach Hanebüchen, wenn du dann sagst, hier, ich lasse ihn heute jetzt mal nicht spielen, weil er muss für die Schule lernen oder sonst irgendwas. Weil mir die Jungs eh Bock haben, dann lass er aufs Feld, ganz ehrlich.
Weil, weißt du, wenn der ihn in den Kader mitnimmt zu einem Auswärtsspiel, dann kann er auch spielen, weil auf der Ersatzbank lernt er auch nicht. Also das ist ja Blödsinn. Du musst am Ende, und dann heißt ja immer, man muss behutsam aufbauen, dass man keine Drucksituation schafft, da will man lernen aus den Fehlern, die man bei Julian Draxler gemacht hat. Der Unterschied ist aber, gehypt wird Uedraogo von den Fans sowieso. Egal, ob er spielt oder nicht. Wenn er nicht spielt, dann sagen sie alle, warum spielt er nicht, ist unser bester Mann. Und wenn er spielt, dann sagen sie, oh geil, der spielt, ist unser bester Mann. Also auf jeden Fall, der Hype ist sowieso da. Dass man jetzt vielleicht nicht unbedingt wie damals mit Draxler durch Dortmund fahren muss mit Plakaten und oh, unser neues Supertalent hat verloren. Okay, ja, das ist ja in Ordnung. Das erwartet ja kein Mensch, ja. Aber
Storys passieren echt nur auf Schalke. Ja.
Aber das wäre ja Quatsch. Aber zu sagen, oh ja, Uedraogo ist ein Supermann, ist unser Supertalent, ist unser bester Mann auf der Position, aber wir setzen ihn mal auf die Bank, damit er keinen Druck hat. Junge, das ist doch der größte Quatsch, den ich in meinem ganzen Leben je gehört habe. Ja, wenn er der beste Spieler ist, dann spielt er. Und wenn er irgendwann mal überspielt sein sollte und nicht mehr der beste Mann ist, weil vielleicht dann ein anderer besser ist, dann spielt halt der andere von mir aus. Aber kannst doch nicht sagen, ja, gegen HSV macht der Mann Tor und Vorlage.
gegen Lautern spielt er eine Halbzeit, die nicht so krass ist, dann wird er ausgewechselt und da, um dann erstmal im Pokal gegen Braunschweig erstmal 90 Minuten auf der Bank zu sitzen. Was ist denn das für ein Sinn? Also, ja, Erik hat es schon gesagt, Can Usun das beste Beispiel. Ja, der Junge ist auch das Supertalent von Nürnberg und da juckt es keinen, ob der jetzt gerade überlastet wird oder nicht oder zu viel Druck bekommt. Der Mann spielt und der Mann macht seine Hütten. Ja, ist die Lebensversicherung von Nürnberg.
Der Junge ist 17, also
genau das gleiche muss dauern. Mukoko, der mit ja gerade mal 16 Jahren für Dortmund getroffen hat, da hat auch keiner gesagt, oh, der Junge ist erst 16. Ich glaube, wir müssen den nochmal 2 Jahre behutsam aufbauen. Sondern der wurde rangelassen, er hat seine Hütte gemacht. Dass er sich jetzt nicht dauerhaft durchgesetzt hat, liegt vielleicht daran, dass er mit dem BVB eine der Top-3 Mannschaften in Deutschland hat. Bei Schalke 04 in Asan Ouedraogo, da gibt es technisch gibt's keinen einzigen Spieler, der auch nur im Ansatz rankommt. Ja, und deswegen, ich habe vorhin eine Statistik gelesen, der führt sogar die meisten Zweikämpfe von allen Schalkern. Der führt die meisten Zweikämpfe von allen Schalkern, mehr als unsere Innenverteidiger. Der erklärt doch schon vieles. Ja, nimmt die meisten Dribblings in der ganzen zweiten Liga und davon sind auch noch 75% erfolgreich. Also, ja, und dann sitzt er trotzdem irgendwie Woche für Woche auf der Bank und wird dann immer reingeholt, wenn es nicht funktioniert. Und dann wundert man sich am Ende und sagt, ja, oh, guck mal, so krass ist der gar nicht, mit dem haben wir schon wieder verloren. So, weißt du, auf dem Motto ist die ärmste Sau, weil der kann gar nichts dafür. Der wird nicht von der Leine gelassen und wenn, dann wird er erst von der Leine gelassen, wenn das Kind schon im Brunnen ist. Macht keinen Sinn.
Können wir gerade kurz festhalten, ich sehe gerade das Ergebnis. Atletico hat 7-0 ein Ligaspiel gewonnen.
Ui. Ich meine, ist das letzte Mal passiert?
Was ist denn hier passiert?
Ja, das ist eine berechtigte Frage.
Junge. Okay.
Aber ich würde sagen, genug abgekotzt. Das ist jetzt die wöchentliche Therapieberatung für Niklas.
Ja.
Wir hören uns dann spätestens nächste Woche wieder.
Nach der Niederlage gegen Wiesbaden. Geil. Oh,
aber wir können ja auch wieder mal erwähnen, weil wir wieder im Hertha-Dress waren. Die haben ja am Wochenende ja zum Beispiel ein super Spiel gehabt und HSV auch. Also ja, das wird auf jeden Fall ein hartes Eisen für S04 noch.
Yes. Wow. Und damit würde ich sagen, ja, das war so ein bisschen unsere Meinung über die letzte Fußballwoche. Wir sagen auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten. Hat wieder mega Spaß gemacht. Danke Erik, danke Niklas für eure Zeit. Und dann nächste Woche wieder einschalten. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.